SRF 3.
Das bargeldlose Bezahlen soll billiger und sicherer werden. Die EU will die Kreditkartengebühren senken. In Mykonos stinkt's zum Himmel. Auf der idyllischen Griecheninsel liegen 80 Tonnen Abfall, die nicht entsorgt sind. Vor Java werden 160 Flüchtlinge aus dem Meer gerettet, nachdem ihr Boot gekentert war. Und das Wetter, es ziehen Schauer und Gewitter auf bei rund 30 Grad. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten jetzt Bettina Studer.
In der Europäischen Union sollen die Gebühren für Kredit- und Bankkarten begrenzt werden. EU-Wettbewerbskommissar Almunia sagt in Brüssel, damit könnten die Kosten für bargeldlose Zahlungen um jährlich 6 Milliarden Euro reduziert werden. Heute zahlen Kunden in der EU für alle Zahlungsdienste zusammen rund 130 Milliarden Euro pro Jahr. Durchsetzen will die EU nun einerseits einen Höchstpreis für Kreditkarten und andererseits eine Limite für sogenannte Transaktionsgebühren. 7 Jahre nach der Ermordung der Kreml-kritischen Journalistin Anna Politkovskaja hat in Moskau ein neuer Prozess gegen 5 Tatverdächtige begonnen. Auf der Anklagebank sitzen der mutmaßliche Todesschütze, der angebliche Organisator des Verbrechens sowie 3 Komplizen. Ein erster Prozess in dem Mordfall endete 2009 mit einem Freispruch für die Angeklagten aus Mangel an Beweisen. Auf der griechischen Insel Mykonos liegen mehr als 80 Tonnen Abfälle in Containern, aber auch auf offenen, illegalen Deponien. Inzwischen sei die Gesundheit von Bewohnern und Touristen in Gefahr, meldet ein griechisches Radio, das sich auf Umweltverbände auf der Insel beruft. Bereits in der vergangenen Woche war es wegen eines Streiks der Angestellten bei der Kehrichtabfuhr zu Problemen mit dem Abfall gekommen. Wer raucht und damit aufhören will, hat mehr Chancen auf Erfolg, wenn er oder sie vom Lebenspartner dabei unterstützt wird. Allerdings nützt diese Hilfe nur, wenn die rauchende Person fest vom Aufhören überzeugt ist. Zu dieser Erkenntnis kommen Forscher, die 99 Paare beim Rauchstopp begleitet haben. Die Studie wurde vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt. In Indonesien konnten fast alle Flüchtlinge gerettet werden, die vor der Insel Java nach dem Kentern ihres Bootes ins Meer gefallen waren. 3 der 160 Flüchtlinge seien ums Leben gekommen, teilen die Behörden mit. Zuvor war von 60 Todesopfern die Rede gewesen. Das Boot war auf dem Weg zu den australischen Weihnachtsinseln, wo die Menschen vermutlich Asyl suchen wollten. An den Küsten der Antarktis rund um den Südpol schmilzt der Permafrostboden schneller als vermutet. Zu diesem Schluss kommen amerikanische Forscher. Dafür seien nicht steigende Temperaturen verantwortlich, sondern eine verstärkte Sonneneinstrahlung. Das schmutzige Bodeneis absorbiere die Sonnenstrahlung und schmelze. Das Abschmelzen der Permafrostböden könne den Klimawandel erheblich beschleunigen, heißt es weiter. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.948 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 23,85 gehandelt, der Dollar zu 93,60 Rappen. Das Wetter, die Sonne zeigt sich heute nur zeitweise, ab und zu ziehen Schauer und Gewitter auf. Morgen Donnerstag ist es sonnig, im Norden kann es am Morgen kurz regnen. Die Temperatur steigt auf 30 Grad.
Info 3 Mittag.
Afghanische Armeepiloten sollen Schweizer Pilatus-Flugzeuge fliegen für Aufklärungsmissionen im Kampf gegen Terroristen und Drogenhändler. Zu diesem Zweck haben die USA bei Pilatus in Stans bereits 18 PC-12-Flugzeuge gekauft und nach Afghanistan geliefert. In den USA wachsen nun aber die Zweifel, ob die afghanischen Behörden die Flugzeuge überhaupt sinnvoll einsetzen können. Darüber berichtet heute die Zeitung «Le Temps». In der Schweiz ruft der afghanische Flugzeughandel die Politik auf den Plan. Die Linke will solche Deals künftig verhindern. Dominik Meyer.
Die PC-12 ist ein Verkaufsschlager. Rund 1200 Maschinen hat Pilatus bereits in alle Welt verkauft. Ein Firmenvideo preist die PC-12 als Alleskönnerin an. Schneller, geräumiger, wendiger.
Faster, more spacious. more versatile than any other turboprop. The PC-12 is your airplane for wherever your journey takes you.
Die meisten PC-12 dienen als normale Passagierflugzeuge, aber nicht alle. Manche werden im Ausland mit militärischer Aufklärungstechnik bestückt. So auch die 18 Maschinen, die letztes Jahr für rund 200 Millionen Franken an die USA gingen und am Schluss bei der afghanischen Armee landen sollen. Schweizer Flugzeuge im Bürgerkriegsland Afghanistan? Rechtlich sei das kein Problem, erklärt Jürgen Böhler vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO.
Für die Schweizer Exportkontrollbehörden handelt es sich hier um einen Export von zivilen Flugzeugen.
Militärisch aufgerüstet würden die Maschinen ja erst in den USA. Wohin die PC-12 danach gelangten, falle nicht unter Schweizer Recht.
Nach Schweizer Recht spielt die Endverwendung keine Rolle bei der Einstufung, sondern die technische Konzeption zum Zeitpunkt der Ausfuhr.
Doch ob sich bald schon afghanische Piloten hinter Pilatus Steuerknüppel setzen werden, ist offen. Experten in den USA kritisieren das Geschäft laut Le Temps. Die afghanischen Streitkräfte hätten viel zu wenig Know-how. In der Schweiz kommt die Kritik von links und aus anderen Gründen. SP-Nationalrätin Evi Alemann kritisiert das Geschäft, weil von Anfang an klar sei, dass die Flugzeuge militärisch eingesetzt werden sollen in einer Krisenregion.
In der Gesetzgebung der Schweiz klafft offenbar eine Lücke.
Und die müsse das Parlament stopfen.
Wenn klar ist von Anfang an, dass ein Gut in einem anderen Land dann zu einer militärischen Version umgebaut wird und von dort aus weiter in ein Krisengebiet gelangt, dann müsste meines Erachtens ein solches Gut einer Bewilligungspflicht unterstehen.
Das Gesetz verschärfen? Auf keinen Fall, sagt der Nidwaldner CVP-Ständerat Paul Niederberger.
Da stelle ich mich ganz klar dagegen. Das bisherige Gesetz hat sich bewährt. Es geht immer auch um wirtschaftliche Interessen. Aber die Pilatus-Flugzeugwerke schauen ja sehr genau hin.
Forderungen nach strengeren Gesetzen seien chancenlos im Parlament, meint Niederberger. Er hat wohl recht, denn der Trend im Parlament geht exakt in die gegenteilige Richtung. Im Juni hat die Sicherheitskommission des Ständerats eine Forderung an den Bundesrat verabschiedet. Darin verlangen die Sicherheitspolitiker tiefere Hürden beim Export von Kriegsmaterial ins Ausland.
Info 3 Mittag.
Immer funktionieren, immer erreichbar sein, immer die richtige Entscheidung treffen. Führungskräfte stehen oft unter einem gewaltigen Druck. Das ging auch Swisscom-Chef Carsten Schlote so. Immer wieder sagte er in Interviews, wie schwierig es sei, auch mal vom Beruf abschalten zu können. Schlote war gestern tot aufgefunden worden. Offenbar hat er sich das Leben genommen. Das wirft die Frage auf, was kann man tun, damit der Druck in der Chefetage nicht eines Tages unerträglich wird. Maren Peters hat sich bei Experten umgehört.
Der Druck an der Spitze wird immer größer. Das beobachtet Norbert Thom seit Jahren. Er ist emeritierter Professor für Organisation und Personal an der Universität Bern.
Wir haben heute eine starke Konkurrenzintensität. Die ist zum Teil durch die Märkte getrieben oder von Technologien, ständiger Innovationsdruck. Aber es gibt auch etwas Persönliches. Das ist eben der persönliche Ehrgeiz. Eventuell sogar die Detailbesessenheit oder andere Eigenschaften, die einen eben nicht zur Ruhe kommen lassen.
Für viele Mitglieder der Teppichetage laufe das Geschäft auch in der Freizeit weiter. Das kann auch die Diplompsychologin Corinna Stobbe bestätigen, die Manager coacht.
Es ist schwierig in dieser Welt, wo man ständig online sein soll, ständig präsent sein soll, auf Pausen zu achten. Niemand will von Ihnen hören, dass Sie sich abgrenzen und auf Ihre Pausen achten. Und das ist heute eine große Herausforderung im Management geworden.
Viele Unternehmen hätten die Erwartung, dass ihre Top-Manager stark sind, präsent sind, immer Bescheid wissen und allen Belastungen standhalten. Denn deshalb seien sie ja an der Spitze und dafür würden sie gut bezahlt. Erst langsam setze sich die Erkenntnis durch, dass auch Top-Manager nur Menschen sind. Nur wenige Unternehmen setzen diese Erkenntnis aber so konsequent um wie die Raiffeisen-Gruppe, die regelmäßige Auszeiten vorschreibt. Regeln seien ein guter Ansatz, findet Personalexperte Thom.
Eine Regelung ist nicht schlecht, weil dann kann man darauf zurückgreifen und muss nicht darum betteln oder selbst sozusagen Schwächen andeuten, man hätte es jetzt unbedingt nötig.
Skeptischer gegenüber Regeln ist der Arbeitsexperte Andreas Krause von der Hochschule für angewandte Psychologie in Olten.
Es ist ja in vielen Betrieben so, dass Regeln existieren. Das fängt ja bereits mit dem Arbeitsgesetz an. Man darf nicht länger als 10 Stunden arbeiten und ähnliches. Und trotzdem hält man sich nicht unbedingt dran.
Wenn am Montag zum Beispiel eine wichtige Sitzung sei, sei es für viele Manager selbstverständlich, auch am Wochenende durchzuarbeiten. Besser als Regeln seien deshalb Frühwarnsysteme in den Unternehmen selbst, meint Krause.
Dass man zusätzlich im Betrieb selbst Plattformen schafft, wo ein offener Austausch zwischen Führungskräften zumindest einer Hierarchieebene gelingt und diese Erfahrung, dass man an seine Grenzen kommt, was man da machen kann, was man ausprobieren kann, dass so etwas in den Betrieben selbst zum Thema gemacht wird.
Man müsse sich einmal im Quartal offen austauschen, sagt Krause. Probleme thematisieren, enttabuisieren, über Lösungen nachdenken. Mit solchen Bausteinen könnten Unternehmen Probleme erkennen, bevor es zu spät ist.
Info 3 Mittag.
Es war eines der übelsten Radrennen der Welt. Die Tour de France 1998, sie ging später auch als Tour de Doping in die Geschichte ein. Nun, 15 Jahre später, hat eine Untersuchungskommission die Effizienz der Dopingkontrollen von damals unter die Lupe genommen. Barbara Kolpi, vor wenigen Minuten ist die Medienkonferenz in Paris zu Ende gegangen. Was wissen wir denn heute nun?
Diese Untersuchungskommission, die hat einerseits eine Standesaufnahme der jetzigen Lage gemacht, dann, um die Gegenwart zu verstehen, eben auch die Bilanz der Dopingbekämpfung in der Vergangenheit untersucht und Vorschläge ausgearbeitet für die Zukunft. Es geht dabei, das hat Jean-François Hubert, der Präsident dieser Kommission, betont, nicht um den Radsport ausschließlich. Es wurden 18 verschiedene Sportarten untersucht. Dies sei schon einmal festzuhalten. Aber eben diese Liste der positiven Dopingproben aus den Touren 1998, 1999, die wurde zu Hilfe gezogen. Das sind Nachuntersuchungen, die bereits 2004 gemacht wurden, aber da hat man jetzt Zugriff darauf gehabt und hat diese eben zu Hilfe gezogen. Die Namen, die wurden aber bis jetzt nicht veröffentlicht. Die wurden nur zum Teil bekannt, weil diese Fahrer von damals unter Eid dann noch befragt wurden und dann haben zum Teil diese Fahrer selber ihre Namen bekannt gegeben und gestanden, dass sie eben damals gedopt haben.
Eine solche Untersuchung, die kostet ja enorm Geld. Wäre es denn nicht schlauer gewesen, das Geld in die aktuelle Dopingbekämpfung zu stecken, anstatt jetzt eine Tour von vor 15 Jahren zu untersuchen?
Das Ziel ist, die mittels dem besseren Verstehen der Vergangenheit Erkenntnisse daraus zu ziehen, wie man eben in Zukunft die Dopingbekämpfung effizienter gestalten kann. Es wurden Vorschläge ausgearbeitet, beispielsweise eine bessere Zusammenarbeit gefordert zwischen Justiz, Polizei und Anti-Doping-Agenturen, etwas, was in der Schweiz schon gemacht wird, was jetzt auch in Frankreich noch intensiver gemacht werden soll, oder auch die Tatsache, dass die nationale Anti-Doping-Agentur bei internationalen Veranstaltungen eben auch untersuchen darf. Es wurde als Beispiel das Tennisturnier Roland Garros genannt, wenn der internationale Tennisverband und nicht allein die Untersuchung machen darf, sondern die nationale Agentur eben auch untersuchen darf, dass so effizienter gearbeitet werden kann und gewisse eben auch Verschleierungstaktiken oder Kooperationen von Verbänden, die nicht alle gleich kooperativ sind, so aufgedeckt werden können.
Doping auf dem Prüfstand. Besten Dank für diese Information. Das war Barbara Kolpi aus der Sportredaktion. So viel vom Info 3. Um 17 Uhr gibt es die nächste Ausgabe. Online sind wir unter srf.ch. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.